Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich heiße auch ganz herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in Südtirol. Was erwartet Sie heute an diesem Abend? Wir beschäftigen uns mit nichts Geringerem als mit der Marienenzyklika Johannes Pauls II. Von 1987 über die Mutter des Erlösers, Redemptoris Mater. Der Papst spricht über die Mutter des Erlösers als dem unschätzbaren Geschenk Gottes an die Menschheit. Aber was bedeutet Maria heute Priestern, Theologen und Gläubigen? Viele haben diese ganz besondere marianische Spiritualität verinnerlicht und leben sie auch im Geheimnis Christi. Für viele aber bedeutet Marienverehrung nur etwas äußerlich Aufgesetztes oder auch etwas Zusätzliches, das nicht notwendig zum Glauben dazugehört. Andere wiederum lehnen die Marienverehrung ja vielleicht als süßlich ab oder auch weil sie mütterlich ist und damit nach heutigem Verständnis vielleicht nicht ernst zu nehmen und deshalb wird sie schlichtweg abgelehnt. Aber ist nun ein vertiefter Blick auf die Begnadete, wie sie bezeichnet wird, Maria, die mehr gesegnet ist als alle anderen Frauen, für das Verständnis zum Erlösungsgeschehen Christi notwendig? Kann den Christen eine echte Marienverehrung eigentlich kalt lassen? Die Marienenzyklika kann es bestimmt nicht, zumal sie die oft routinemäßig dahingesagten, etwas sperrigen Worte, vielleicht manchmal des Gegrüßet seist du Maria, in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Der Papst versteht es, das hinter diesen Worten liegende, das Großartige, das Geheimnisvolle zu entschlüsseln und in einem unglaublichen Zusammenhang und in eine Verzahnung der Heilsgeschichte zwischen Mensch und Gott darzustellen. Aber dabei bleibt er nicht. Ihm geht es neben der sogenannten Glaubenslehre um die Begründung einer gelebten marianischen Spiritualität. Und die lädt bekanntlich zur Nachahmung ein. Ja, und wir haben zu Gast heute Pfarrer Andreas Fuchs. Ich freue mich, dass Sie uns heute das entschlüsseln, was der Papst in der Marienenzyklika zusammengetragen hat, die relativ umfangreich ist, aber die sich zu lesen auch wirklich lohnt. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Sie sind zugeschaltet aus Warz, Oberwarz. Dort haben Sie eine Pfarrei in der Ostschweiz im Kanton Graubünden. Und Sie sind ein gern gehörter Gast bei Radio Horeb. Vielleicht geben wir kurz einen Ausblick auf das, was Sie dann noch genauer auch behandeln werden. Ich habe geendet mit der marianischen Spiritualität, auf die auch der Papst letztendlich dann abhebt, also etwas auch ganz Praktisches. Maria nachzuahmen, da stellen sich manch einem Zeitgenossen heute die Nackenhaare hoch aus lauter Furcht vor einer vielleicht auch entarteten, vor einer verselbstständigten Marienverehrung. Aber andererseits stelle ich die Frage, muss die Marienverehrung nicht zum Zentrum in Christus führen? Kann sie sowieso nicht für sich alleine stehen, sondern muss sie nicht automatisch immer zu Christus hinführen, Herr Pfarrer Fuchs?
Ja, eine echte Marienverehrung, die führt bestimmt immer zu Jesus, denn Maria möchte uns nicht an sich ziehen, um bei sich zu behalten, sondern das, was ihr ganzes Leben geprägt hat, das war ihr Sohn, das ist Jesus. Jesus ist ihr Mittelpunkt und weil sie Jesus so liebt, möchte sie eben auch die Menschen zu Jesus führen. Das ist ihr innigster Wunsch. Deshalb ist es eben eigentlich, wenn eine Marienverehrung echt ist, dann ist es fast nicht möglich, es ist unvorstellbar, dass man dann nicht zu Jesus gelangt. Maria führt uns zu Jesus und das ist auch ein Trost, sie steht nicht im Wege, sondern am Wege und führt uns zum Weg, der Christus selber ist.
Ist es denn so, dass auch unter Priestern eine gewisse Skepsis herrscht zu bestimmten Formen vielleicht auch der Marienverehrung?
Ja gut, jetzt die Priester, die ich kenne, bei denen ist das nicht so der Fall, aber ich weiß, es gibt auch gewisse Priester, die vielleicht eben mit einer falschen Art der Verehrung, der Frömmigkeit zur Mutter Gottes nicht viel anfangen können und eben die irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, komisch daherkommt, die eben nicht wirklich zu Christus führt. Und dann ist das ist ja auch irgendwie auch verständlich, eben nicht Maria ist das Ziel, sondern Jesus ist das Ziel und wir wollen an der Hand der Mutter Gottes zu Jesus gelangen.
Ganz kurz vielleicht noch einen Ausblick. Marianische Spiritualität, kann das auch heißen, das eigene Leben dem himmlischen Vater ganz zur Verfügung zu stellen, so wie es eben auch Maria getan hat. Und zwar auch, damit sich sein Heilsplan erfüllen kann. Also heißt das, dass die Menschheit durch die Teilhabe an seinem Leben in Christus zu retten, also dass wir noch sozusagen daran mitarbeiten, dass wir auch noch sozusagen den Gottessohn im eigenen Herzen, naja, diese Geburt nochmal neu ermöglichen können. Natürlich sind wir schon erlöst, aber dass darin auch dieses Kernstück noch der Mitschöpfung der Menschen drinsteckt.
Ja, so das werden wir vielleicht oder hoffentlich auch eben in der Enzyklika dann sehen. Es geht eben nicht nur einfach darum, ein paar Gebete zu Maria zu beten, sondern marianische Spiritualität, so habe ich das mindestens verstanden, als ich diese Enzyklika gelesen habe, hat eben auch immer mit Nachahmung, Nachfolge zu tun, so wie Maria Jesus angenommen hat, ihren Glaubensweg gegangen ist, so sollen auch wir es tun. Eben das Wort soll Fleisch werden, soll Gestalt annehmen, auch in unserem Leben. Eben wir sollen immer in diesem Sinn Maria ähnlicher werden, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.
Ja, ich hoffe, wir haben Ihnen damit vielleicht auch schon ein bisschen Geschmack gemacht auf die Marienenzyklika und auch auf die damit verbundene marianische Spiritualität, die sich eben nicht in so ein paar marianischen Gebeten dann erschöpft. Pfarrer Fuchs, ich darf Sie bitten, uns die Marienenzyklika Redemptoris Mater von Johannes Paul II. Vorzustellen.
Ja, wir wollen zuerst einen kurzen Blick auf den Aufbau des Schreibens werfen, um auch ein bisschen besser das zu verstehen, was der Heilige Vater sagen möchte. Es gibt eine Einleitung und einen Schluss und dazwischen drei Punkte, nämlich Maria im Geheimnis Christi, dann die Gottesmutter inmitten der pilgernden Kirche und schlussendlich noch die mütterliche Vermittlung. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wir könnten das auch einfach für uns zusammenfassen. Der erste Punkt, Maria und Christus. Der zweite, Maria und die Kirche. Und der dritte, Maria und wir. Diese Enzyklika hat einen sehr klaren Aufbau, eben wie wir gesehen haben. Aber wenn man die Enzyklika liest, merkt man, dass sie eben ineinander verzahnt ist, ineinander greift, dass sie wie eine Betrachtung ist, die denselben Gegenstand immer wieder neu betrachtet, immer wieder aus einem anderen Blickwinkel, einen anderen Aspekt wichtig nimmt. Und so eben tut das auch der Heilige Vater in dieser Enzyklika. Hier ist der Gegenstand oder die Person, das Wichtige ist Maria und Jesus, die Kirche. Und vor allem betrachtet er die Szene der Verkündigung, dann der Besuch bei Elisabeth und die Worte beim Kreuz, siehe deine Mutter. Und er betrachtet sie eben auch jeweils unter verschiedenen Blickwinkeln. Das macht das Schreiben auf der einen Seite umso schöner, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht ganz einfacher für uns. Es gibt Schreiben, die sind vielleicht einfacher zum Lesen, aber es ist ein sehr schönes Schreiben, eine sehr schöne Enzyklika, die sich auch lohnt, einmal ganz zu lesen. Nun wollen wir beginnen mit dem ersten Kapitel. Das ist eigentlich so das ausführlichste, oder da blickt er eben auch schon auf die anderen Kapitel. Also es ist nicht so eben, dass das dritte Kapitel ist zwar Maria und wir, aber es ist ganz klar, auch schon in diesem ersten Kapitel geht es um uns, geht es um den Menschen, geht es um das Heil auch des Menschen. Eben Maria im Geheimnis Christi, oder einfacher gesagt Maria und Christus. Und da unterscheidet der Heilige Vater so drei Unterkapitel: voll der Gnade, selig ist, die geglaubt hat, und siehe deine Mutter. Oder man könnte es auch eben anders sagen oder bekannter für uns: im ersten Unterkapitel, voll der Gnade, betrachtet er eigentlich das Geheimnis des Rosenkranzes, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geiste empfangen hast. Danach beim zweiten Unterkapitel, selig ist, die geglaubt hat, betrachtet er das Geheimnis, den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast, der Besuch bei Elisabeth. Und beim dritten Unterkapitel, siehe deine Mutter, das wäre das Geheimnis, der für uns gekreuzigt worden ist. So wollen wir jetzt zu diesem ersten Unterkapitel kommen, voll der Gnade, eben die Verkündigung der Mutter Gottes, eben die Begnadete, die voll der Gnade ist, die Gratia plena, wie es auf Lateinisch heißt, ist. Da spricht der Papst zuerst vom göttlichen Heilsplan, der mit Christus verbunden, aber auch mit Maria verbunden ist. Das wird in der Verkündigung eben ganz klar. Der Engel nennt Maria interessanterweise nicht bei ihrem Namen Maria, sondern er sagt eben Gratia plena, du Gnadenvolle, voll der Gnade. Und es ist eben gleichsam jetzt ihr neuer Name, eigentlich ihr Eigenname, die Gnadenvolle. Und da geht der Heilige Vater vor allem darauf ein, was bedeutet denn eigentlich dieser Ausdruck, der ja eigentlich sehr geheimnisvoll ist, Gnadenvolle. Und so möchte ich auch eben vor allem Johannes Paul II. Selber auch zu Wort kommen lassen und so die schönsten Texte oder die wichtigsten Texte auch Ihnen so vortragen. Und er sagt in der Nummer 8, in der Sprache der Bibel bedeutet Gnade ein besonderes Geschenk, das eine Quelle nach dem Neuen Testament im dreifaltigen Leben Gottes selbst hat, jenes Gottes, der die Liebe ist. Und ein bisschen weiter unten sagt er, die Wirkung dieses ewigen Geschenkes ist wie ein Keim der Heiligkeit oder wie eine Quelle, die in der Seele des Menschen aufsprudelt als Geschenk Gottes selbst, der die Erwählten durch die Gnade belebt und heiligt. Also die Gnade, ein besonderes Geschenk Gottes, das uns die Heiligkeit schenken möge. Und so geht dann der Papst auch auf die weiteren Bedeutungen dieses Gratia plena, dieses Wortes Gnadenvolle ein und fasst so ein bisschen zusammen. In der Nummer 9, wenn auch der Gruß und die Anrede, du Begnadete, all dies bedeuten, so beziehen sie sich im Zusammenhang der Verkündigung des Engels doch vor allem auf die Erwählung Mariens zur Mutter des Sohnes Gottes. Zugleich aber weist die Fülle der Gnade auf das gesamte übernatürliche Gnadengeschenk hin, das Maria besitzt, weil sie zur Mutter Christi erwählt und bestimmt worden ist. Soweit der Heilige Vater. Das heißt, Maria ist also voll der Gnade, weil sie Mutter Christi, Mutter Gottes werden soll. Deshalb hat Gott sie so vorbereitet und hat ihr ganz besondere Gnaden geschenkt, eben sie mit der Gnadenfülle ausgestattet, damit sie dem Sohne Gottes, seinem Sohn der zweiten göttlichen Person, eine würdige Wohnung bereiten kann. So sagt Johannes Paul II. Auch, Maria ist voll der Gnade, weil die Menschwerdung des göttlichen Wortes, die Verbindung des Gottessohnes mit der Menschennatur in einer Person sich gerade in ihr verwirklicht und vollzieht. Das eben zu diesem ersten Unterkapitel voll der Gnade, Maria und Christus. Maria ist eben auserwählt voll der Gnade, weil sie Mutter Gottes wird. Dann das nächste Unterkapitel, selig ist, die geglaubt hat. Das ist ja ein Teil des Grußes von Elisabeth beim Besuch bei Elisabeth. Deshalb geht es eben in diesem Kapitel auch vor allem um diesen Besuch, um Maria Heimsuchung und dieses Fest, das wir im deutschen Sprachraum ja am 2. Juli feiern. Wenn man das eben auch noch ein bisschen mit lateinischen Wörtern schmücken möchte, so wie wir die Gratia Plena betrachtet haben im ersten Kapitel, so betrachtet man jetzt das Ecce Ancilla oder das Fiat, das Maria gesprochen hat. Also siehe, ich bin die Magd des Herrn oder eben es geschehe mir nach deinem Wort. In diesem Unterkapitel beschreibt Johannes Paul II. Zuerst den Besuch bei Elisabeth. Und dann auch sagt er eben, dieser Besuch oder dieses Wort, selig ist die geglaubt hat, das ist die Antwort Mariens auf diese Gnadenfülle des ersten Kapitels. Und er sagt im Punkt 12, die Fülle der Gnade, die der Engel verkündet, bedeutet das Geschenk Gottes selbst. Der Glaube Marias, der von Elisabeth beim Besuch gepriesen wird, zeigt, wie die Jungfrau von Nazareth auf dieses Geschenk geantwortet hat. Und nachher kommt eben auch die Erklärung, wie sie denn wirklich geantwortet hat. Also es geht um den Glauben, genauer noch um den Gehorsam des Glaubens. Und der Papst sagt, bei der Verkündigung hat Maria sich ja vollkommen Gott überantwortet, indem sie demjenigen den Gehorsam des Glaubens entgegenbrachte, der durch seinen Boten zu ihr sprach, indem sie sich ihm mit Verstand und Willen voll unterwirft. Sie hat also mit ihrem ganzen menschlichen, fraulichen Ich geantwortet. Das bedeutet, Maria sagt ja zum göttlichen Heilsplan. Sie sagt ja, so wie Jesus es getan hat. Jesus hat auch gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen Gott zu tun. Und sie sagt ja, wie es auch Abraham getan hat, denn er hat voll Hoffnung gegen alle Hoffnung geglaubt. Dann geht der Papst den Glaubensweg, wie er ihn nennt, den Glaubensweg der Mutter Gottes durch, etwas, das ihm sehr am Herzen liegt, nicht nur in dieser Schrift, sondern eben auch an anderen Orten. Aber man merkt, das ist ihm ein sehr großes Anliegen. Er möchte den Glaubensweg der Mutter Gottes aufzeigen, um auch unseren Glaubensweg zu bestärken und zu kräftigen. Er geht also so die einzelnen Stationen dieses Glaubensweges der Mutter Gottes durch. Vor allem dort, wo sie auf Schwierigkeiten und Widerstand gestoßen ist, nämlich bei der Geburt, die sich ja eben außerhalb einer schönen Wohnung in einer Grotte, in einem Stall ereignet hat, dann die Aufopferung im Tempel, wo Simeon Weiß sagt, dass ihr ein Schwert durch die Seele dringen wird, die Flucht nach Ägypten, dann das verborgene Leben, wo Jesus untertan ist, Josef und Maria, dann das Verlieren, auch das Wiederfinden im Tempel, sein öffentliches Leben und dann schlussendlich auch das Stehen unter dem Kreuz. Und der Heilige Vater betont, dass in all diesen Widerwärtigkeiten Maria ihr Ja-Wort nicht zurückgenommen hat, sondern eben diesen ihren Weg des Glaubens und des Glaubensgehorsams beständig gegangen ist. Ich möchte hier nur zwei besonders schöne Perlen ein wenig herauspicken. Das eine, der Alltag, das Gewöhnliche oder eben das Mühevolle des Glaubens. Denn da können wir uns ja dann auch mit der Mutter Gottes identifizieren. Da kann uns eben Maria auch ein besonderes Vorbild sein. Da kann sie uns eben auch helfen, im Glauben zu Jesus treu zu sein. So sagt er in Nummer 17, sie ist also selig, weil sie geglaubt hat und jeden Tag glaubt, inmitten der Prüfungen und Widerwärtigkeiten in der Zeit der Kindheit Jesu und dann während der Jahre seines verborgenen Lebens in Nazareth, wo Jesus ihnen gehorsam war. Die Mutter Gottes trägt also die völlige Neuheit des Glaubens in sich, den Anfang des neuen Bundes. Dieser ist der Anfang des Evangeliums, der guten, frohen Botschaft. Es ist aber nicht schwer, in jenem Anfang auch eine besondere Mühe des Herzens zu erkennen, die mit einer gewissen Glaubensnacht verbunden ist. Gleichsam ein Schleier, durch den hindurch man sich dem Unsichtbaren nahen und mit dem Geheimnis in Vertrautheit leben muss. Auf diese Weise lebte Maria viele Jahre in Vertrautheit mit dem Geheimnis ihres Sohnes und schritt voran auf ihrem Glaubensweg, während Jesus an Weisheit zunahm und Gefallen fand bei Gott und den Menschen. Immer mehr offenbarte sich vor den Augen der Menschen die besondere Liebe, die Gott für ihn hatte. Die erste unter diesen menschlichen Geschöpfen, die Christus immer tiefer erkennen durften, war Maria, die mit Josef im selben Haus in Nazareth lebte. Soweit der Heilige Vater eben zu diesem Punkt, dass sie den Glauben auch in diesen mühevollen Augenblicken, in dieser Glaubensnacht gelebt hat. Und sie ist dann eben diesen Glaubensweg gegangen bis zum Höchstmaß des Glaubens oder in diesem Einswerden mit Christus am Kreuz. Und das ist auch einer der schönsten Texte dieser Enzyklika oder mindestens einer, der mir am besten gefällt, eben dieses Einswerden, diese Einheit zwischen Maria und Jesus. Denn das ist eben auch wichtig für uns, dass Maria nicht einfach fernsteht, getrennt ist, sondern eben ganz eins mit ihrem Sohn. So sagt der Papst: Durch diesen Glauben ist Maria vollkommen mit Christus in seiner Entäußerung verbunden. Denn obwohl Jesus Christus Gott gleich war, hielt er nicht daran fest, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Gerade hier auf Golgotha erniedrigte er sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und am Fuß des Kreuzes nahm Maria durch den Glauben teil an dem erschütternden Geheimnis dieser Entäußerung. Dies ist vielleicht die tiefste Kenosis, Entäußerung des Glaubens in der Geschichte des Menschen. Durch den Glauben nimmt Maria teil am Tod des Sohnes, an seinem Erlösertod. Im Gegensatz zum Glauben der Jünger, die flohen, besaß sie aber einen erleuchteteren Glauben. Durch das Kreuz hat Jesus auf Golgotha endgültig bestätigt, dass er das Zeichen ist, dem widersprochen wird, wie Simeon vorhergesagt hatte. Gleichzeitig haben sich dort auch jene Worte erfüllt, die dieser an Maria gerichtet hatte. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Und so fasst dann der Papst selber dieses Unterkapitel sehr schön zusammen. Mit Recht können wir also in jenem Satz, selig ist, die geglaubt hat, gleichsam einen Schlüssel suchen, der uns die innerste Wirklichkeit Marias erschließt. Derjenigen, die der Engel im Augenblick der Verkündigung als voll der Gnade bezeichnet hat. Wenn sie als die Begnadete seit Ewigkeit im Geheimnis Christi gegenwärtig gewesen ist, so erhält sie durch den Glauben in vollem Umfang Anteil an seinem irdischen Lebensweg. Sie schritt voran auf dem Pilgerweg des Glaubens. Wir sind hier stehen geblieben bei dem ersten Kapitel in der Enzyklika Redemptoris Mater, Maria im Geheimnis Christi oder Maria und Christus. Und wir haben betrachtet eben das erste Unterkapitel voll der Gnade und das zweite selig ist, die geglaubt hat. Nun kommen wir zu siehe deine Mutter. Hier geht es also vor allem um die Mutterschaft Mariens, dass sie eben auch unsere Mutter ist oder dass sie in eine neue Dimension der Mutterschaft eingetreten ist. Johannes Paul erwähnt zuerst zwei Stellen im Evangelium, wo Maria einerseits von einer Frau selig gepriesen wird, selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat, und wo Jesus andererseits von den geistigen Brüdern und Schwestern spricht. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Und dann erklärt er, dass das keine Abweisung ist von der Mutter Gottes, sondern dass ja gerade sie die Erste ist, die eben das Wort Gottes in die Tat umgesetzt hat, und zwar in ganzer Art und Weise. Und er sagt dann auch eben, diese Mutterschaft der Mutter Gottes, dass sie Mutter Gottes ist, erhält nun eben durch diese Worte Christi auch eine neue Dimension der Mutterschaft, die Maria von Anfang an lebt. Und so sagt er, sie, die Mutter, wurde so in gewissem Sinn die erste Jüngerin ihres Sohnes, die erste, der ihr zu sagen schien, folge mir nach, noch bevor er diesen Ruf an die Apostel oder an jemand anderen richtete. Soweit der Heilige Vater, also sie ist Jüngerin, eben sie ist die, die den Glaubensweg gegangen ist, wie Johannes Paul II. Auch sagt. Sie ist nicht nur Jüngerin, er kommt dann auch zu sprechen auf drei weitere Bedeutungen dieser Dimension, dieser neuen Dimension der Mutterschaft, dass sie Sorge trägt für die Menschen, dass sie Mittlerin ist und auch Wegweiserin zu Christus hin. Und er sagt dann, indem er auf die Hochzeit von Kana eingeht, im Text zeichnet sich in der Darstellung des Ereignisses von Kana ab, was sich konkret als neue Mutterschaft nach dem Geist und nicht nur aus dem Fleisch erweist, nämlich die Sorge Marias für die Menschen, ihre Hinwendung zu ihnen in der ganzen Breite ihrer Bedürfnisse und Nöte. Und Maria trägt eben Sorge für uns, sie stellt sich dazwischen als Mittlerin, so wie der Heilige Vater sagt. Jene Hinwendung zu den Bedürfnissen der Menschen bedeutet zugleich, sie in den Bereich der messianischen Sendung und erlösenden Macht Christi zu führen. Es liegt also eine Vermittlung vor. Maria stellt sich zwischen ihren Sohn und die Menschen in der Situation ihrer Entbehrungen, Bedürfnisse und Leiden. Sie stellt sich dazwischen, das heißt, sie macht die Mittlerin, nicht wie eine Fremde, sondern in ihrer Stellung als Mutter, eben auch als unsere Mutter, sie tritt für uns ein. Sie ist aber, wie wir schon zu Beginn der Sendung auch gesehen haben, jene, die uns zu Christus führt. Sie ist Wegweiserin. Sie führt uns nicht von Christus weg und steht Christus nicht im Wege, sondern sie führt uns zu ihm hin. So sagt der Papst, ein anderes wesentliches Element dieser mütterlichen Aufgabe Marias kommt in den Worten an die Diener zum Ausdruck, was er euch sagt, das tut. Die Mutter Christi zeigt sich vor den Menschen als Sprecherin für den Willen des Sohnes, als Wegweiserin zu jenen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit sich die erlösende Macht des Messias offenbaren kann. Und dann kommt dann Johannes Paul auch noch auf die andere Stelle im Johannesevangelium zu sprechen, wo Jesus seine Mutter dem Apostel Johannes und in ihm einem jeden von uns anvertraut und sagt, die Mutter Christi wird jedem Einzelnen und allen als Mutter gegeben. Die Worte, die Jesus vom Kreuz herabspricht, bedeuten, dass die Mutterschaft derer, die ihn geboren hat, sich in der Kirche und durch die Kirche neu fortsetzt, die durch Johannes symbolisiert und dargestellt wird. Und auf diese Szene im Johannesevangelium Maria unter dem Kreuz kommt der Papst dann eben auch ganz am Schluss des Schreibens nochmals zu sprechen. Eben, wir sehen hier auch wieder das Ineinandergreifen der Texte. Nun, das eben war das erste Kapitel Maria und Christus, wo wir sehen, dass Maria diesen Glaubensweg ging, wie sie ganz eins mit Christus ist. Das zweite Kapitel ist die Gottesmutter inmitten der pilgernden Kirche, das heißt Maria und die Kirche. Und da hat es auch wieder drei Unterkapitel. Das ganze Schreiben ist eben eigentlich 3x3, drei Kapitel mit je drei Unterkapiteln. Und da ist im ersten Unterkapitel die Kirche, das Volk Gottes in allen Völkern der Erde verwurzelt. Da geht es vor allem darum, dass Maria den Weg mit der Kirche von Anfang an geht und es eben auch steht, so bleiben soll. Maria steht also der Kirche bei. Sie verharrt an Pfingsten im Gebet mit der jungen Kirche. Sie hat das Erste geglaubt. Sie wurde schon bei der Verkündigung vom Heiligen Geist überschattet. Und so dürfen wir auch zu Maria gehen, die geglaubt hat und die so auch unseren Glauben stärken kann. So wie sie zum Geheimnis Christi gehört, gehört sie auch zum Geheimnis der Kirche von Anfang an. Dann das zweite Unterkapitel, der Weg der Kirche und die Einheit aller Christen. Dann kommt der Heilige Vater auf die Einheit der Christen, auf die Einheit im Glauben zu sprechen. Und er sieht eben auch, dass Maria diese Einheit im Glauben uns schenken kann, dass sie da eine große Hilfe ist. Und er sagt auch, warum also nicht alle zusammen auf sie, auf Maria, als unsere gemeinsame Mutter schauen, die für die Einheit der Gottesfamilie betet und die allen vorangeht an der Spitze des langen Zuges von Zeugen für den Glauben an den einen Herrn, der Sohn Gottes ist und durch den Heiligen Geist in ihrem jungfräulichen Schoß empfangen wurde. Und er geht dann auch noch darauf ein, was uns mit der orthodoxen und den altorientalischen Kirchen verbindet, also dass Maria eigentlich auch kein Hindernis zur Ökumene, zur Einheit im Glauben ist, sondern eben weil sie Mutter des Glaubens ist, uns auch hier helfen kann. Dann im dritten Unterkapitel dieses großen Kapitels Maria und die Kirche geht er auf das Magnificat der Kirche, auf ihren Pilgerweg ein. Und beschreibt das Magnificat als Lied der Armen im Geiste. Und so sagt er auch, indem die Kirche aus dem Herzen Maria schöpft, aus ihrem tiefen Glauben, der in den Worten des Magnificat zum Ausdruck kommt, wird sich die Kirche immer wieder neu und besser bewusst, dass man die Wahrheit über Gott, der rettet, über Gott, die Quelle jeglicher Gabe, nicht von der Bekundung seiner vorrangigen Liebe für die Armen und Niedrigen trennen kann. Aber dass es nicht in erster Linie dann darum geht, um die materiellen Armen, sondern eben die Armen im Geiste, dass sie eben geistig frei und befreit werden, auch durch die Fürsprache der Mutter Gottes. Im dritten Kapitel der Enzyklika Redemptoris Mater von Johannes Paul II. Geht es, wie gesagt, nachdem wir Maria und Christus, Maria und die Kirche betrachtet haben, geht es dem Heiligen Vater ganz besonders jetzt um Maria und wir. Was für eine Beziehung wir eben zur Mutter Gottes haben sollen. Und wiederum drei so Unterkapitel, das erste überschrieben mit Maria, die Magd des Herrn. Hier geht es vor allem um Mutterschaft und Mittlerschaft. auch vom Wortklang her sehr ähnlich und beide eben bedingen sich gegenseitig in der Mutter Gottes. Das heißt, sie sind eng verbunden. Die Mittlerschaft Mariens beginnt mit ihrer Mutterschaft oder sie ist Mittlerin, weil sie Mutter Christi und unsere Mutter ist. Und so sagt der Heilige Vater, der erste Akt der Unterwerfung unter diese eine Mittlerschaft zwischen Gott und den Menschen, die Mittlerschaft Jesu Christi, ist die Annahme der Mutterschaft durch die Jungfrau von Nazareth. Maria stimmt der Wahl Gottes zu, um durch den Heiligen Geist die Mutter des Sohnes Gottes zu werden. Und diese Mittlerschaft erfährt dann unter dem Kreuz ihre Vollendung. Wir werden das jetzt dann gleich auch im nächsten Unterkapitel dann sehen. Diese Mittlerschaft Marias dauert auch unaufhörlich fort, auch nach ihrer Aufnahme in den Himmel. Wie auch das Konzil sagt, fährt Maria fort, unsere geistige Mutter zu sein, uns zu helfen, Jesus wirklich gut zu lieben. Dann kommt das zweite Unterkapitel bei diesem Kapitel Maria und wir, nämlich Maria im Leben der Kirche und jedes Christen. Da sagt der Heilige Vater zuerst, dass Maria Vorbild, Typus der Kirche ist, wie es auch die Konzilsväter gesagt haben, weil eben Maria und die Kirche beide Jungfrau und Mutter sind. Die Kirche wird Mutter durch die Annahme des Wortes Gottes und gebiert so neue Kinder für das übernatürliche Leben. Und die Kirche bewahrt auch das treue Wort, das sie dem Bräutigam gegeben hat, unversehrt und rein eben als Jungfrau. Aber Maria ist nicht nur einfach Vorbild, sondern sie ist weit mehr, so sagt der Heilige Vater. Maria ist also im Geheimnis der Kirche gegenwärtig als Vorbild. Aber das Geheimnis der Kirche besteht auch im Gebären zu einem neuen, unsterblichen Leben. Es ist ihre Mutterschaft im Heiligen Geist. Und hierbei ist Maria nicht nur Vorbild und Typus der Kirche, sondern weit mehr. Denn in mütterlicher Liebe wirkt sie mit bei der Geburt und Erziehung der Söhne und Töchter der Mutter. Und dann kommt der Heilige Vater darauf zu sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir sagen, Maria ist unsere Mutter und wie unsere Antwort darauf aussehen soll. Eine wiederum der schönsten Stellen, wie ich finde, in diesem Schreiben, wo man auch die persönliche Beziehung Johannes Paul II. Zu Maria eben durchscheinen sieht. So sagt er, eben was es bedeutet, dass Maria unsere Mutter ist. Es gehört zur Natur der Mutterschaft, dass sie sich auf eine Person bezieht. Sie führt immer zu einer einzigartigen und unwiederholbaren Beziehung von zwei Personen. Der Mutter zum Kind und des Kindes zur Mutter. Auch wenn ein und dieselbe Frau Mutter von vielen Kindern ist, kennzeichnet ihre persönliche Beziehung zu jedem einzelnen von ihnen wesentlich ihre Mutterschaft. Die Mutterschaft Marias, die zum Erbe des Menschen wird, ist ein Geschenk, das Christus persönlich jedem Menschen macht. Eben, es ist nicht einfach irgendeine Erfindung der Kirche, sondern Jesus selber hat uns seine Mutter unter dem Kreuz zur Mutter gegeben. Nun, wie soll unsere Antwort darauf aussehen? So sagt der Heilige Vater, Vertrauen ist die Antwort auf die Liebe einer Person und im Besonderen auf die Liebe der Mutter. Die marianische Dimension im Leben eines Jüngers Christi kommt in besonderer Weise durch ein solches kindliches Vertrauen zur Mutter Gottes zum Ausdruck, wie es im Testament des Erlösers auf Golgotha seinen Ursprung hat. Indem der Christ sich wie der Apostel Johannes Maria kindlich anvertraut, nimmt er die Mutter Christi bei sich auf und führt sie ein in den gesamten Bereich seines inneren Lebens, das heißt in sein menschliches und christliches Ich. Er nahm sie zu sich. soweit der Heilige Vater, denn er nahm sie zu sich, ist dann auch noch in einer sehr schönen Fußnote erklärt, dieses Wort des Evangeliums, was es das bedeutet. So sagt er da, bekanntlich besagt der Ausdruck eista idia, eben er nahm sie zu sich, des griechischen Textes mehr, als dass Maria von dem Jünger lediglich für die äußere Unterbringung und Versorgung in seine Wohnung aufgenommen worden wäre. Vielmehr bezeichnet er eine Lebensgemeinschaft, die sich zwischen beiden aufgrund der Worte des sterbenden Christus bildet. Er nahm sie zu sich, nicht in sein Besitztum, weil er nicht zu eigen besaß, sondern in seine Verantwortung, der er mit Hingabe nachkam. Also eben, er führt der Jünger Johannes und so sind auch wir alle gerufen, Maria ganz in unser Inneres, in unser inneres Leben, in unser ganzes Leben aufzunehmen. Und dann im dritten Abschnitt ist dann noch der Sinn des Marianischen Jahres und die Verkündigung des Marianischen Jahres vom Pfingstfest 87 bis Maria Himmelfahrt 1988. Und er erklärt auch die Gründe, warum gerade jetzt und die Gründe, warum, dass er überhaupt ein marianisches Jahr ausrichtet. Und dann kommt, dann sind diese drei großen Kapitel, Maria und Christus, Maria und die Kirche, Maria und wir, abgeschlossen. Und dann kommt noch der Schlussteil, wo der Papst seinen Blick nochmals ganz auf Maria richtet und das Gebet Alma Redemptoris Mater, eben erhabene Jungfrau, das ist die Antiphon in der Advents- und Weihnachtszeit, wo er das nochmals aufgreift und erklärt.
Ja, vielen Dank. Das war Pfarrer Fuchs zu der Marienenzyklika Redemptoris Mater von Johannes Paul II. Vielen Dank an Sie, dass Sie hier uns diese Enzyklika so ausführlich dargestellt haben. Dankeschön.
Bitte.
Im dritten Teil der Enzyklika geht es um die mütterliche Vermittlung. Maria und wir, haben Sie das ganz verständlich auch gefasst. Da möchte ich noch einmal nachhaken bei dieser Mutterschaft Mariens oder die Mutterschaft ja, Jesu. Welchen Stellenwert hat denn eigentlich die leibliche Mutterschaft? Sie haben ja viel über die geistige Mutterschaft auch für uns Menschen gesprochen. Was das Neue daran ist, dass Maria sozusagen sich der Sorgen der Menschen annimmt, und zwar auch jedes einzelnen Menschen. Also sie ist Mutter in der Einzahl mit Bezug auf denjenigen einzelnen Menschen, also in einem ganz persönlichen Verhältnis, in einer ganz persönlichen Bindung. Das geht ja irgendwie auch zurück auf die leibliche Mutterschaft, die diese Qualität und Bindung ja legt. Aber vielleicht nochmal auch für uns Menschen, die wir auch vielfach in dieser leiblichen Mutterschaft stehen. Welchen Stellenwert hat diese auch für uns, die leibliche Mutterschaft Mariens?
Also die leibliche Mutterschaft ist natürlich, wie Sie schon auch gesagt haben, die Grundlage auch für die geistige Mutterschaft. Denn ohne, wenn Maria nicht Mutter Gottes wäre, dann könnte sie auch nicht Mutter der Kirche und unsere Mutter sein. Das ist die Grundlage, die vielleicht jetzt in diesem Schreiben nicht ausführlich behandelt wird oder die ich jetzt nicht auch so ausführlich behandelt habe, aber die natürlich sehr, sehr wesentlich ist, wo die Kirche ja auch schon ganz zu Beginn auf den ersten Konzilien eben auch sich mit dieser Mutterschaft beschäftigt hat, wie das denn eigentlich zu verstehen ist, vor allem beim Konzil von Ephesus 431, und wo eben die Kirche gelehrt hat, ja, wenn Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, und wenn Jesus eine Person ist, eine göttliche Person, und wenn diese eine göttliche Person die menschliche Natur durch Maria angenommen hat, dann ist sie eben wirklich Gottes Gebärerin. Nicht der Gottheit nach, aber der menschlichen Natur nach. Dann dürfen wir sie ehren als Gottes Gebärerin, nicht nur einfach als Christusgebärerin, das stimmt auch, aber weil Jesus eine göttliche Person ist, ist Maria diese höchste aller Würde zuteil geworden. Eben, dass diese leibliche Mutterschaft, auch wenn sie jetzt hier vielleicht eben nicht so behandelt worden ist, weil das wahrscheinlich dem Papst eben auch, oder weil das wie auch selbstverständlich ist für einen Katholiken, dass er daran festhält, deshalb wollte er auf die geistige Mutterschaft eingehen, aber sie ist eben wesentlich, wenn wir bedenken, eben der dreieinige Gott, die zweite göttliche Person, der Sohn Gottes, wird Mensch in der Jungfrau Maria, begibt sich eben auch so in den Schoß der Mutter Gottes und ehrt diese Frau so eigentlich aufs Höchste, schenkt ihr eine Würde, die kein anderer Mensch von uns beanspruchen kann, dass wir sind nur eben geistigerweise Mütter und Väter Christi oder helfen den anderen zur Geburt in Christus, aber Maria hatte diese höchste aller Würde, wahrhaft leibliche Mutter Christi zu sein, etwas eben, das man nie hintanstellen darf, eben das, ja, eben das auch auszeichnet, was die Mutter Gottes ist. Im Deutschen nennen wir es ja auch deshalb Mutter Gottes, mit, wie ein Eigenname auch, die Mutter Gottes, weil sie eben das, was niemand anders hatte und haben konnte, eben von Gott verliehen bekam.
Wir haben eine erste Hörerin auf Sendung. Ich darf Frau Hamann begrüßen aus der Nähe von Altenburg. Grüß Gott.
Altenberg,
Entschuldigung.
Ja, bei Köln, der Wallfahrtsort. Ich grüße Sie ganz herzlich und ich habe immer, wenn ich den Rosenkranz bete, zwei Fragen, zwei Gegenüberstellungen, zwei ganz unterschiedliche zwischen Jesus und Maria. Als die Mutter Gottes ihn wiederfindet im Tempel, da sagt sie doch, warum hast du uns das angetan? Und Jesus antwortet, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht? Da habe ich das Gefühl, es hätte eigentlich die Mutter Gottes doch wissen müssen. Sie wusste doch, dass er der Sohn Gottes war. Und dann ist das umgekehrte Verhältnis im Rosenkranz. Da sagt die Mutter Gottes zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Und da sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Trotzdem geht Maria zu den Männern und sagt, was er euch sagt, das tut. Da ist doch das ganz umgekehrte Verhältnis. Erst sieht die Mutter, die Maria sucht sie ihren Sohn drei Tage, bevor sie in den Tempel geht. Und jetzt ist bei der Hochzeit ist das Umgekehrte, da bittet sie ihn, weil sie genau weiß, er kann das, wenn er will. Und sie glaubt auch, dass er es tun wird. Das sind so zwei ganz unterschiedliche Stellungnahmen. Muss man da annehmen, dass die Mutter Gottes dazugelernt hat? Oder wie soll man das sehen?
Also,
oder ist das eine Beantwortung für eine besondere Sendung?
Vielleicht auch, ja. Ich probiere mal kurz darauf Antwort zu geben. Es ist nicht ganz einfach, auch darauf Antwort
ja,
zu geben. Oder?
Ich zerbreche mir da immer den Kopf drüber.
Ja gut, dann sag mir, es sind eben auch gewisse Dinge, die wirklich eben dieser Verlust und dieses Wiederfinden im Tempel, auch eben, dass es auch heißt, sie verstanden nicht,
ja,
was er damit sagen
genau
wollte.
Sie das hätte ist, es doch verstehen müssen.
Eben, aber dennoch, ich denke, man darf das vielleicht nicht so gegenüberstellen, so das ist vielleicht eben unser Denken, ja, hat entweder wusste sie doch alles oder wusste sie nichts. Das ist einfach, sagen wir, in diesem Verlieren und Wiederfinden zeigt sich eben auch das, was wir gesehen haben, diese auch das Dunkle des Glaubens auf. Es fragt sich schon, warum hat sie nicht begriffen. Sie wusste doch, es ist nicht einfach ein gewöhnliches Menschenkind, sondern ja, es ist der Sohn Gottes.
Ja.
Und wenn er sagt, wusste die nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss,
ja,
hätte sie doch sofort verstehen
ja
sollen. Aber es ist etwas, eben warum das genau so ist, Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht
so aber einfach. Das Umgekehrte zu der Hochzeit, da weiß sie doch genau, er ist Gott und er kann helfen, wenn er will. Da hat die Mutter Gottes dazugelernt, oder?
Ja, gut dazugelernt vielleicht, oder ich denke, dort ist es anders. Oder interessant ist auch, Jesus sagt dort, das sagt auch der Heilige Vater in dieser Enzyklika, erscheint sie abzuweisen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Interessant ist auch, er sagt nicht Mutter, er sagt Frau.
Ja.
Und eben im Johannesevangelium sind diese Ausdrücke, die Frau und die Stunde, sehr überdacht, eigentlich überlegt, gebraucht. Weil nachher eben, er weist sie eigentlich auf das Größere hin. Eben von dem her kann man auch Parallelen ziehen, so wie Jesus eben schon im Tempel darauf hingewiesen hat, Moment, ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu tun, so weist er auch bei Kana, bei dieser Hochzeit, darauf hin, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und ich bin gekommen eben für die Stunde der Erlösung, die sich am Kreuz dann vollziehen wird. Und dort nennt er sie ja eben auch wiederum Frau. Frau, siehe, dein Sohn. Ja. Und dann ist eben da ist die Stunde Jesu und auch die Stunde Mariens gekommen. Aber dennoch, eben, weil sie weiß, es ist ihr Sohn, er weist mich nicht ab, er schickt mich nicht einfach fort. Sie vertraut ganz auf den Sohn, sie überlässt es gleichsam ihm, was er, eben deshalb sagt sie auch, was er euch sagt, das tut sie. Eben, sie führt uns zu Jesus, sie übergibt eigentlich die Diener Jesus und sagt eben, macht getrost all das, was er euch sagen wird.
Das sind zwei interessante Fragen, Frau Hamann. Denn ich denke, das ist ja wichtig auch, dass Maria, wie Sie auch sagen, wie auch der Papst hier hervorhebt, auch noch in diesem unergründlichen Geheimnis Gottes steht. Es ist ja nicht alles für sie klar. Ich meine, sonst hätte es auch keinen Sinn, dass sie einfach vor allem auch Mensch ist und diese vermittelnde Rolle wie so ein Scharnier für uns Menschen ja auch übernimmt. Da heißt es ja auch, dass sie jeden Augenblick nur in dieser auch in dieser völligen Neuheit der Selbstoffenbarung Gottes steht. Also ist es ja für sie nicht von vornherein alles klar. Sonst würde sie auch nicht diese Widrigkeiten als Widrigkeiten in der ganzen Kindheit Jesu erleben. Und auch sie ist ja auch eine leibliche Mutter, die auch die Windeln wickelt und die auch dieses Kind stillt und all die Dinge, die man mit einem kleinen Kind auch zu tun hat, dann auch macht. Und das ist ja insofern auch interessant. Auch die Hochzeit zu Kana wird ja auch vom Papst hier ganz dezidiert und ganz genau auch aufgeschlüsselt. Interessant, wie Sie auch sagen, ne? Das wirkt wie eine schroffe Zurückweisung zuerst einmal, was Jesus ihr antwortet, aber dann auf der anderen Seite dieses tiefe Einverständnis auch zwischen Jesus und der Mutter und wie der Papst und diese auch sagen, dann ausführt, ganz entsprechend ist sie hier auch die Mutter im Glauben, auch die geistige Mutter als Sprecherin für den Willen des Sohnes, die in uns vielleicht auch diese kindliche Beziehung, nämlich dieses sich anvertrauen eines Kindes an die Mutter, auch dieses bedingungslose Liebe und dieses bedingungslose Vertrauen auch, nämlich das, was er euch sagt, das tut, das geht eigentlich ja nur in diesem kindlichen Vertrauen, sonst ist das ja gar nicht möglich, dass man einfach blind, in Anführungsstrichen, blind vertraut und dann auch gehorcht. Insofern denke ich, das sind ja wirklich zwei interessante Stellen und eine wichtige Frage, wie das dann zu verstehen ist.
Ja.
Genau, und vielleicht auch da könnte man dann noch anschließen, Maria, das wird ja auch immer so leichthin gesagt, sie hat einfach ihr Ja dazu gesagt, als der Engel Gabriel sie sozusagen einweiht in dieses Geheimnis. Aber so einfach hin wird das ja auch nicht gewesen sein. Sie unterwirft sich mit Verstand und Willen. Ja, sie hat mit ihrem ganzen menschlichen, fraulichen Ich geantwortet, wie Sie auch den Papst zitiert haben. Aber es ist ja kein Automatismus. Andererseits ist es von Anbeginn an eigentlich so festgelegt, dass Gott Maria auswählt für das Heilswerk. Aber wie wirkt denn jetzt hier diese Gnade Gottes, die zuvorkommt, zusammen mit dem Willen Mariens, der sich doch frei ganz zur Verfügung stellt?
Also es ist sicher, Maria hat ganz besondere Gnadenvorzüge erhalten, damit sie eben wirklich auch ganz frei Ja sagen kann. Sie war unbefleckt empfangen. Sie ist die unbefleckte Empfängnis, also von der Erbschuld ausgenommen. Sie hat so Jesus eine würdige Wohnung bereiten können. Sie war voll der Gnade, eben voll des Heiligen Geistes, wurde dann auch vom Heiligen Geist überschattet. Aber dennoch, sie hat wirklich in Freiheit Ja gesagt. Sie hätte, man kann sagen, sie hätte auch Nein sagen können. Sicher, weil Gott sie so als Meisterwerk eigentlich kreiert hat und sie so mit Gnaden überschüttet und überhäuft hat, hat sie nicht automatisch Ja gesagt, aber weil sie Gott eben wirklich auch geliebt hat, mit ganzem Herzen geliebt hat, hat sie gerne auch Ja gesagt, obwohl sie natürlich sich sicher auch bewusst war, was dieses Ja auch bedeutet. Sie zeigt ja zum Beispiel nur schon im Magnificat, sieht man, wie gut sie die Heilige Schrift kennt. Das sind fast alles Zitate aus dem Alten Testament. Und sie wusste sicher auch, wie die Gottesknechtslieder im Buch Jesaja sind, wie sie das Leiden dieses Messias beschreiben. Und sie wusste auch, was es bedeutet, dann Mutter des Erlösers zu werden, dass das bestimmt auch eben viel Dunkles, viele Widerwärtigkeiten beinhaltet. Aber dennoch hat sie auch eben Ja gesagt. Und es ist auch schön, wie sie Ja gesagt hat. Sie hat nicht einfach gesagt, Ja ist gut, sondern sie hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat sich eben auch da ganz Gott übergeben, ganz Gott anheimgestellt. Eben, sie hat gesagt, gut, ich bin bereit, ich möchte die Dienerin, die Magd des Herrn sein, eben nicht eines anderen, sondern nur des Herrn. Und ich überlasse alles, eben so wie du gesagt hast, nach dem Wort Gottes, das soll mir geschehen, nichts anderes, ganz nach dem Wort Gottes. Und ja, so ist, eben hat sie Ja gesagt, freiwillig, voll Freude, aber sicher auch im Bewusstsein, dass es eben auch Kreuz und Leiden bedeutet.
Mhm. Ein Herr Köser, ein Herr Körer aus der Nähe von Köln hat sich noch gemeldet. Ich darf ihn recht herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Florian Köser hier. Ich habe eine Frage. Sie haben eben die Hochzeit zu Kana angesprochen. Die Verbindung zu, jetzt sind wir ein bisschen theologisch, zu Johannes 19, wo Jesus sagt, siehe deine Frau, siehe deinen Sohn. Ja. Wie kann man die Verbindung da aufbauen? Zwischen diesen zwei Stellen, die Stellen werden ja sehr eng zueinander gesetzt, aber so ganz ist es noch nicht deutlich geworden, wie man das so verstehen kann.
Zu Kana, zur Hochzeit von Kana. Aha. Eben diese, einerseits durch das Wort Frau. Jesus nennt eben Frau, siehe deinen Sohn, und in Kana auch Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dass er eben auch schon in Kana weist er eigentlich Maria daraufhin eben auch, er weist daraufhin auf die neue Frau, die neue Eva, wo sie eben Mutter wird, Mutter der Kinder Gottes, zur Mutter der Söhne Gottes. Er weist daraufhin, Moment, es gibt eine Stunde, die eben noch wichtiger ist als jetzt hier bei dieser Hochzeit. Eben wegen dieser Stunde bin ich gekommen und dort wirst du dann eben im Vollsinn auch zur Mutter, zur Mittlerin. Eben jetzt ist schon vorweggenommen, aber dann wirst du es dann nachher in Fülle werden.
Genau. Gut, ja. Vielen Dank, war
Dankeschön, super. Herr Köser. Dankeschön. Ja, das Thema Frau klang hier auch schon an und ich denke, angesichts der Tatsache, dass natürlich in unserer Zeit Mutterschaft keinen hohen Stellenwert oftmals hat in der Gesellschaft und dass es sicherlich auch einen Teil der feministischen Theologie hat, die gerade mit Maria die großen Schwierigkeiten hat und sie ablehnt. Deshalb mag hier die Frage noch gerechtfertigt sein, dass Gott ja nun die Menschwerdung seines Sohnes eben im Besonderen einer Frau anvertraut hat. Was bedeutet das denn für das Wesen der Frau? Der Papst deutet es hier an, führt aber diese Frage nicht weiter aus und sagt ja, das könnte man noch einer ganz eigenen Arbeit widmen. Aber vielleicht haben Sie anfanghaft noch eine Idee, was, ja, die, was das für das Wesen der Frau auch bedeutet.
Also ich denke einerseits, dass man eben auch glücklich sein, oder vielfach geht es ja in der Kirche heute leider nur, wer darf was und um Macht, aber es zeigt eben auch auf, Frau und Mann haben eine, haben die gleiche Würde, aber verschiedene Aufgaben. Und wenn Gott seinen Sohn einer Frau anvertraut hat, einer Mutter anvertraut hat, wollte, dass sein Sohn eine leibliche Mutter auf Erden hier hat, dann hat er eben die Frau eigentlich zur höchsten Würde auch berufen, eben Mutter zu sein. Der Mann kann nicht Mutter sein. Der Mann wird Vater und nicht Mutter, und im Normalfall kann er kein Kind gebären, zur Welt bringen, auch wenn es beide braucht, um ein Kind zur Welt zu bringen. Aber die Mutter hat besondere Gnaden, besondere Gaben bekommen, und eben Maria kann uns heute auch helfen, wirklich das Frausein, die Weiblichkeit, die Vorzüge des Frauseins wieder zu entdecken, eine wahrhafte Mutter zu sein, eine wahrhafte Hausfrau zu sein, eine wahrhafte, eben eine wirkliche Frau zu sein, nicht eine Frau, die dem Mann einfach ähnlich sein möchte, sondern als Frau mit ihren Vorzügen, mit ihren ganz besonderen Privilegien, mit ihren ganz besonderen Gnaden, die der Mann eben nicht so hat.
Herr Pfarrer Fuchs, ich danke Ihnen ganz herzlich. Es bleiben uns nur noch wenige Sekunden sozusagen. Insofern möchte ich Sie zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen für dieses ganz wichtige und besondere Thema auch bitten.
Ja, wollen wir die Mutter Gottes bitten, dass auch wir so einerseits eine große Liebe zu Jesus haben, zu ihr haben, andererseits, dass auch wir so eben diesen Glaubensweg gehen können, mit Maria Ja sagen können zu unserem Leben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.